Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Erik Wunderlich. Erik Wunderlich wurde 1983 in Neuenbürg geboren und lebt in Freiburg. Er studierte Physik in Karlsruhe sowie Psychologie in Berlin und war dort 2018 Finalist des Open Mic. Er wurde mit dem Schwäbischen Literaturpreis 2019 ausgezeichnet und war Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg 2021. Für Litcast liest Erik Wunderlich seine im 20. Förderband des Förderkreises Deutscher Schriftsteller erschienene Erzählung »Nur das Meer«.
Nur das Meer. Als das Unglück geschah, standen Ari und ich am Fließband. Dass etwas nicht stimmte, merkten wir schon an den fahrigen Blicken unseres Vorarbeiters. Erst dann befahl die Lautsprecherstimme des Direktors die sofortige Evakuierung der Fabrik. Ruhe und Ordnung. Ich habe den blechernen Klang noch in mir, als seien seitdem nur Stunden vergangen und nicht Jahre. Am wichtigsten sei es jetzt, Ruhe und Ordnung zu bewahren. Begeben Sie sich in geordneten Zweierreihen zu Ausgang C. Ich wiederhole, Ausgang C. Alle weiteren Informationen draußen. Von Zweierreihen oder Ruhe konnte aber keine Rede sein. Die Arbeiter drängten und stolperten durch die Montagehalle, ohne sich um links oder rechts zu kümmern. Und Ari und ich mussten uns an die Hand nehmen, um uns nicht zu verlieren. Plötzlich fing er zu schreien an. Etwas wie »Mein Vater« und »Im Kraftwerk«. »Mein Vater im Kraftwerk«, schrie er immer wieder. Und dann »Ich muss zu Ausgang E, Ausgang E«. Er zerrte so heftig an meiner Hand, dass ich mich nicht widersetzen konnte. Gegen den Strom der fliehenden Arbeiter zerrte er mich. Einer von ihnen verlor die Nerven und schlug Ari mit der Faust ins Gesicht. Ein anderer half mir, ihn aufzurichten. Ich krallte seine geliebte Mütze vom Boden und gemeinsam schleiften wir ihn stromabwärts und waren die Letzten, die ins Freie traten. Man brachte mich in ein Einzelzimmer. Jeder Körper reagiere ganz individuell, sagten sie und gaben mir Tabletten, die einen metallischen Geschmack hinterließen. Die Mahlzeiten bestanden aus einem Brei, der nach nichts schmeckte, den ich aber in mir behalten konnte, größtenteils. Manchmal durfte ich aus dem Bett aufstehen, um das Zimmer mit Schritten zu durchmessen. Es waren 5x6 und durch das hohe kleine Fenster einen Fetzen Himmel zu erhaschen. Nach ein paar Tagen bildeten sich dunkle Flecken auf meiner Haut. Und an einigen Stellen begann sie sich zu schälen. Mein Hals wurde fast so dick wie mein Kopf. Die Ärzte schlossen das Zimmer auf und verließen es wieder, nachdem sie mir mit einer Art Spachtel übers Zahnfleisch geschabt oder eine Spritze gegeben hatten gegen die Schmerzen. Vielleicht war es auch immer derselbe Arzt. Mit Sicherheit kann ich das nicht sagen, denn sein Körper war vollständig verhüllt. Und die Stimme klang hinter der Atemmaske verfremdet und fern wie durch ein altes Telefon. Einmal strich er mir durchs Haar, zärtlich, wie Eltern es bei Kindern tun, wenn ihr Lachen sie an goldene Zeiten erinnert. Als er die Hand von meinem Kopf nahm, hing zwischen seinen Fingern ein stumpfes braunes Büschel. Irgendwann verschwanden die Flecken wieder von meiner Haut, und zweimal am Tag durfte ich im Hof spazieren gehen. Dort wurde wenig geredet. Die meisten der anderen Insassen blickten zu Boden und gingen langsam an den hohen Mauern entlang, in einer schweigenden Prozession um die alte Kiefer herum, die die Mitte des Hofes bewuchs und meinen Blick nach oben lockte, zum viereckigen Himmel. Ari war nicht da. Man erklärte mir, sein Gesundheitszustand sei wahrscheinlich anders eingestuft worden als meiner. Er befinde sich in einem der anderen Sanatorien weiter im Süden. Ich fragte auch nach seinem Vater. Ganz nah am Reaktor sei er gewesen zum Zeitpunkt des Unglücks. Der Arzt schüttelte den Kopf. 80% dieses Personenkreises seien bereits verstorben. Und von den Verbliebenen würden uns weitere 80% verlassen innerhalb der nächsten Monate. Er könne leider nichts weiter für mich tun, aber der Brief... Um den Brief an meinen Freund werde er sich kümmern, versprochen. Er gab mir die Hand, und durch das Gummi seiner Handschuhe konnte ich spüren, dass er hinter der Maske lächelte. Bald darauf wurde ich verlegt. zusammen mit einem Dutzend weiterer Insassen, fuhr ich auf der Ladefläche eines LKW Richtung Norden, was ich daraus schloss, dass das Meer rechts von uns lag. Das Meer. Seit Ewigkeiten hatte ich es nicht gesehen, und jetzt folgten und folgten wir den Windungen der Küstenstraße, rechts das Wasser und links die Berge, die grünen Berge mit den weiß-rosa Tupfen der Apfelblüte. Und über allem die Sonne, die weichen, gutartigen Strahlen der Sonne. Nach ein paar Stunden lösten wir uns von den Klippen und fuhren ins Hinterland hinein. Ich spürte, wie sich meine Lungen an der klaren, dünner werdenden Luft betranken. Schon von Weitem erkannte ich die im Abendlicht schimmernde Mütze vor dem steinernen Torbogen, und ich sprang von der Ladefläche noch bevor wir angehalten hatten. Ich erschrak, weil ich mehr Knochen spürte als alles andere, und auch Aris Augen wirkten falsch proportioniert. Ihr Blick aber war der alte, ein wenig glasig, vorzeitig weise, suchend. In den folgenden Tagen unterbrachen wir unsere Gespräche hauptsächlich zum Schlafen und für die Mahlzeiten. Das Essen hier war wunderbar, frische, feste Kost, Gemüse, das beim Hineinbeißen krachte, und Reiskörner wie fette Käferlarven. Wir durften im Garten spazieren gehen, so oft wir wollten, und uns wurde nie langweilig dabei, auch wenn wir nicht redeten. Das Gelände um die alten Backsteinbauten war voller riesiger Eichbäume und anderer, deren Namen wir nicht kannten, voll sanfter Hügel und Blumenbeete. Auch einen kleinen Waldfriedhof gab es. Dort wurden wir still, lasen die Inschriften der Gräber und lauschten den Stimmen der Insekten, die dazwischen lagerten. Einmal die Woche durften wir abends ausgehen und bekamen jeder ein paar Münzen in die Hand gedrückt. Meistens machten wir uns damit auf den halbstündigen Marsch runter in die Dorfschenke, wo es einen Akkordeonspieler gab und Tanz und lachende Gesichter, wohin man sich wandte. Auch die Gesichter der Ärzte lachten jetzt manchmal samt ihrer Hände, verbargen sich nicht mehr hinter Handschuhen und Masken. Sie beantworteten alle Fragen mit Geduld. Sehr gut, sagte einer mit angegrautem Bart. Ungefähr 80%. Er kramte zwei schwarz-weiße Knochenbilder aus seinem Aktenordner und fächerte damit die Luft zwischen uns. Über die kleinen Schatten dürften wir uns keine Sorgen machen. Die Chance auf vollständige Genesung sei sehr gut. Ungefähr 80%. Nur über Aris Vater konnten sie uns keine Auskunft geben. Man könne leider nichts weiter tun, als die Vermisstenanzeige weiterzuleiten. Und das sei gleich nach dem Störfall geschehen. Wenn er noch am Leben sei und es Nachricht von ihm gäbe, werde diese unverzüglich an Ari weitergeleitet. Versprochen. Unsere Mitinsassen, alles in allem waren wir vielleicht 50 Mann, wussten inzwischen wohl besser als mancher Verwandter, wie Aris Vater aussah. Denn im Laufe der Zeit hatte er jedem von ihnen eine detaillierte Beschreibung seines Äußeren gegeben. Vom Schleifen seiner Schuhe beim Gehen bis zum extremen Vorschieben des Unterkiefers, wenn er an seiner Pfeife gezogen hatte. Doch es war immer das Gleiche. Immer das gleiche konzentrierte Zuhören, der gleiche fokuslose Blick beim Abgleich mit bekannten Personen, das Flattern der Lippen bei falschem Alarm, das bedauernde Schütteln des Kopfes. Allmählich wurden Aris Fragen nach seinem Vater seltener, und schließlich konnte man meinen, er habe ihn vergessen. Hätte man nicht das nächtliche Leuchten seiner Leselampe zu deuten gewusst oder ein plötzliches Verstummen mitten im Gespräch oder geahnt, was sein Blick zwischen den Kronen der Bäume zu suchen hatte. Dann kam der Neue. Der Neue war ältlich und hager und wirkte ein wenig entrückt, denn seine Augen tanzten beim Sprechen wie Irrlichter, und er redete so schnell und dumpf, dass man sich den Sinn seiner Worte mühsam zusammenklauben musste. Doch hatte er Momente plötzlicher Klarheit. Meist unter freiem Himmel kamen sie im Mondschein. Dann wurde seine Sprache deutlich und einnehmend und vermochte uns fast zu Zeugen seiner Erlebnisse zu befördern, all seine Begegnungen seit dem Unglück. Einmal, wir hatten eine Sondergenehmigung erhalten und saßen versonnen um eine Feuerstelle herum, auf der höchsten Erhebung des Gartens, einmal erzählte er uns von einem Mann ungefähr seines Alters, der beim Gehen niemals die Füße ganz vom Boden habe lösen wollen. Und beim Pfeiferauchen, da habe er mit der Unterlippe eine ausladende, qualmende Terrasse gebildet. Ungefähr so. Ari, der bis dahin vor sich hingedöst hatte, der Stimme des Neuen lauschend oder den Zikaden, packte ihn an den Schultern und ließ den jetzt wieder Lallenden erst los, als er den Namen des Ortes, an dem er seinem Vater begegnet war, aus ihm herausgeschüttelt hatte. Fast einen Monat dauerte es, bis wir die Genehmigungen für die Reise in den Taschen unserer Kittel hatten. Außerdem je 2 Scheine für Hin- und Rückfahrkarte. Der Zug fuhr die ganze Nacht durch und weit in den Morgen hinein, immer neben der Küstenstraße her, auf der ich gekommen war, aber in umgekehrter Richtung. Die Klippen und Strände zogen zur Linken vorbei und die Berge rechts. Und sie waren jetzt nicht mehr grün, sondern gelb und feurig und braun. Nur das Meer. Das Meer lag blau und unverwüstlich wie eh. Von der Endstation zur Klinik war es nur ein kurzer Spaziergang. Der Pförtner teilte uns mit, Aris Vater sei vor 2 Monaten entlassen worden. Und auf meine Frage nach den Gründen sagte er nur, ach, und zuckte mit den Schultern. Was solle jemand wie er noch hier? Aber ein kleiner Tipp für ganz umsonst, weil wir so weit gereist seien. Wir könnten es mal im Kindergarten versuchen, drüben im Dorf. Ich habe die Szenerie vor mir wie eine Theaterbühne. Ein weitwinkliger Raum voller Herbstlicht, Kindergelächter, der Geruch von Plastilin, in einer Ecke ein winziger Tisch mit winzigen Stühlen, darauf 3 Kinder und ein Greis. Nein, nicht wirklich alt ist er, ich kenne ja sein ungefähres Alter. Wie ein Riese aus vergessener Zeit wirkt er auf dem Stühlchen, das unter seiner gebeugten Gestalt zu verschwinden droht und sich dabei fast organisch fügt in die Zerbrechlichkeit seiner Glieder. Er zieht an der erloschenen Pfeife in seine Mundwinkel, nimmt sie heraus, schiebt den Unterkiefer weit nach vorne und tut so, als stieße er Rauch aus. Dann blickt er zu uns auf, ein wenig glasig, suchend. Ganz deutlich sehe ich den Blitz des Erkennens in seinen Augen, bevor er sich wieder den Kindern zuwendet und den Knetklumpen unter ihren Händen. Papa! Aris Vater strich einem kleinen Jungen übers Haar, der seine Knetfigur fest in den Händen hielt und offenbar kurz davor war, sie zu zerdrücken. Tränen des Zorns standen ihm in den Augen. »Papa, ich bin's«, sagte Ari lauter und trat an das Tischchen, doch erst als er ihn an der Schulter berührte, sah sein Vater zu ihm auf. Ich weiß«, er nahm die kurzen, dicklichen Hände des kleinen Jungen in seine langen, knochigen und drückte damit vorsichtig auf die Beulen des Plastilinmännchens. »Ich habe zu tun. Ich habe zu tun.« Auf dem Weg zum Bahnhof blickte Ari zu Boden und sagte kein Wort. Auch ich wagte kein Wort an ihn zu richten, denn hinter seiner Stirn schienen Dinge vorzugehen, für die Worte nur störendes Hintergrundrauschen gebildet hätten. Als wir unsere Plätze im Zug eingenommen hatten, kam die bucklige Gestalt des Vaters übers Bahnhofsgelände auf uns zugehumpelt, die Schuhe hektisch über den Asphalt schleifend, einen Arm halb zum Gruß erhoben. Ari schob das Fenster auf und sein Vater drückte ihm etwas in die Hand, keuchend auf seinen Stock gestützt, und kurz bevor der Zug sich in Bewegung setzte, hatte er wieder genug Atem gesammelt. »Ich brauche sie bald nicht mehr.« Wenn ich heute an Ari denke, sehe ich ihn immer auch am Fenster des Zuges sitzen, das Schimmern der Mütze weit aus der Stirn gezogen. Die Pfeife seines Vaters ruht fest in seinen Händen, der Blick auf dem Meer. Das herbstliche, zeitlose Meer. Ich sehe Salzwassertropfen und die Urgewalt der Brandung in seiner Brust. Bald wird er schlafen können.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Weitere Informationen im Netz unter www.litcast.de. schriftsteller-in-bavue.de.